Ich bin mit 21 Jahren zum Glauben gekommen. Und heute rückblickend betrachtet würde ich sagen, das war so meine Spät-Teenie-Phase. In vielen Ansichten und Verhaltensmustern war ich noch ziemlich kindlich naiv. Und das spiegelte sich auch in der Unordnung meines Schlafzimmers wider. Und eines Tages habe ich dann folgenden Satz in der Bibel gelesen: Gott liebt doch nicht die Unordnung, sondern er schafft Frieden. Und dann habe ich in mein Schlafzimmer geblickt und mich gefragt, sollte nicht auch die Ordnung in meinem Schlafzimmer zeigen, dass mein Leben durch Gott geordnet ist? Wenigstens was die schmutzigen Socken auf dem Fußboden betrifft. Der Gedanke eines geordneten Lebens prägt mich heute über 30 Jahre später immer noch. Und das bedeutet aber nicht, dass dieser Gedanke der Ordnung in jeder Situation meines Lebens hilfreich ist. Bin ich vielleicht weit davon entfernt, wie der neurotische Privatdetektiv Adrian Monk an Unordnung zu leiden. Aber wenn ich an meinem Computer, wenn da ein Treiber nicht funktioniert und ich nicht drucken kann, kann ich auch nicht ins Bett, bis es funktioniert. Gesund ist das nicht, also einige lachen, die kennen das vielleicht, also können das vielleicht nachvollziehen. Gesund ist das nicht, wenn man sich so die Nächte um die Ohren schlägt. Und ich kann den entstandenen Schlafmangel auch jetzt nicht rechtfertigen damit, dass ich sagen wollte, ich wollte doch nur ein geordnetes Leben, ich wollte doch Gott gehorsam sein. Natürlich sollte ein von Gott geordnetes Leben nach außen hin erkennbar sein. Paulus ruft in seinen Briefen an die ersten Christen ja laufend dazu auf. Und er schreibt über die Ordnung in der Familie, er schreibt über die Ordnung in der Gemeinde, er schreibt über Ordnung am Arbeitsplatz, die Ordnung für Christen in einer nicht-christlichen Gesellschaft. Ordnung soll unser Leben mit Gott durchdringen, innerlich wie äußerlich. Ist es aber umgekehrt so, dass ein geordnetes Leben ein Maß für den inneren Frieden mit Gott darstellt? Nein, das natürlich nicht. Die Ordnung ist nie Selbstzweck und auch kein Mittel, den Frieden mit Gott zu erlangen. Die Bibel erzählt von vielen Menschen, die mit Gott gelebt haben und die sich nach Ordnungen gesehnt haben und bei denen Gott diese Ordnung im Leben mächtig durcheinander gewürfelt hat. Und einer dieser Menschen ist Josef. Josef ist der Bräutigam von Maria, der Mutter von Jesus. Und so viel zum Thema Ordnung. Heute gibt es keine Präsentation. Das hat seinen Sinn. Das ist also kein Versehen. Wer die Bibel dabei hat, der kann aufschlagen. Matthäus Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 18. Matthäus Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 18. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so: Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war aus dem Heiligen Geist. Ihr Mann Josef hielt Gottes Gebote, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Ohne Aufsehen zu erregen, wollte er sich von ihr trennen. Dazu war er entschlossen. Und an dieser Stelle muss ich kurz unterbrechen, um den Gedankengang des Autors Matthäus hier zu erläutern. Denn da gibt es eine naheliegende Frage, zumindest vielleicht in eurer heutigen Gesellschaft. Was ist denn so schlimm daran, wenn Maria schwanger ist, wenn die beiden sich doch lieben und sowieso heiraten wollen? Was ist denn das Problem? Ich verstehe die Problematik gar nicht. Maria und Josef waren verlobt und sie hatten noch keinen Sex. Sex war vor der Ehe für Menschen, die Gottes Gebote halten, damals völlig undenkbar. Das war nicht drin. Und nun wird Maria schwanger und Josef weiß, das Kind kann ja nicht von mir sein. Und die naheliegende Erklärung für ihn: Maria hatte Sex mit einem anderen Kerl. Und das bedeutet für Josef zweierlei. Erstens, wenn da ein anderer ist, dann kann ich nicht mehr mit Maria zusammen sein. Und wenn Maria jemand anderen hatte und wir doch verlobt sind, wäre sie nach dem jüdischen Gesetz zu steinigen. Das ist der Hinweis darauf, dass Josef Gottes Gebote gehalten hat. Er kannte das ganz genau aus dem Alten Testament. Josef war dies bewusst. Weiter heißt es aber, er wollte Maria nicht bloßstellen. Aus Barmherzigkeit, vielleicht auch aus Liebe, hatte er kein Interesse an Marias Tod. Und wenn er Maria verlassen hätte, hätte es keine Anklage gegeben. Alle hätten bestimmt gedacht, das Kind sei von Josef und er hätte sie vielleicht einfach sitzen lassen. Wie auch immer, Maria wäre nicht gesteinigt worden. So viel zu diesem Problem, dass da beschrieben wird, dass Josef sich verdrücken wollte, wo er sie doch liebt. Nun weiter im Bibeltext. Sieh doch, ein Engel des Herrn erschien ihm im Traum und sagte: Josef, du Sohn Davids, hab keine Bedenken, deine Frau Maria zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten, er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Sieh doch, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Sein Name ist Immanuel, das bedeutet, Gott ist mit uns. Josef wachte auf, er tat das, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich. Er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef ist Zimmermann und verdient offensichtlich genug, um für eine Familie sorgen zu können. Er hat eine junge Frau namens Maria kennengelernt und ist mit ihr verlobt. Die Ehe steht bevor und alles scheint in schönster Ordnung. Und mit dieser Ordnung ist es nun vorbei, als Gott in das Leben von Maria und Josef tritt. Ich könnte fast sagen, als Jesus in das Leben tritt. Da war es mit dieser Ordnung vorbei. Schon vor der Geburt war es mit dieser Ordnung vorbei. In der Predigt vom letzten Sonntag haben wir die Ereignisse aus Sicht von Maria betrachtet. Marias Entschluss und Antwort an Gott war eine Einwilligung. Sie sagte: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und heute betrachten wir die Ereignisse aus Sicht von Josef. Werden die Fragen, die Josef gehabt haben wird, an diese ganze Situation geklärt? Über die Gefühlswelt und die Fragen nach dem Sinn des Ganzen wird von Maria und Josef in der Bibel wenig bis gar nichts beschrieben. Und das ist einer der Gründe, warum viele Weihnachtslieder, auch modernere, darum ringen, diese nicht beschriebenen Gedanken und Gefühle von Maria und Josef auszudrücken. Das kennt ihr, Mary, did you know, Maria, ahntest du, dass dein Baby einmal übers Wasser laufen wird? Da wird diese Problematik beschrieben. Was hast du dir dabei gedacht, was hast du empfunden? Es gibt noch ein schönes Lied, das ich schätze, von Michael Card, Josef's Song. Wie ist es möglich, dass das Kind in meinen Armen der Sohn Gottes ist? Wie kann ich als einfacher Zimmermann einen König großziehen? Für Josef werden diese Fragen in diesem Textabschnitt nicht geklärt. Darüber berichtet die Bibel nichts. Es wird noch nicht einmal, werden seine Fragen als solche aufgeführt. Das kann zwei Gründe haben. Einerseits, vielleicht hatte Josef gar keine Fragen. Das ist aber kaum anzunehmen. Also werden wir gleich noch kommen, wenn wir das gucken, wenn uns sowas passieren würde, völlig ohne Fragen, glaube ich auch nicht. Das zweite ist viel einleuchtender. Der Autor, der Schreiber des Evangeliums, ist davon ausgegangen, dass diese Fragen und Zweifel, diese Kämpfe, die Josef hatte, überhaupt nicht bedeutsam sind für das, was sich danach noch entwickelt, für das Leben, für das Wirken Jesu auf Erden, seine Tod und seine Auferstehung. Dafür war das vermutlich in dem Zusammenhang dieser Erzählung nicht relevant. Und für uns ist das heute leicht, wenn wir das Neue Testament haben, das ganze Evangelium kennen, den Rahmen dieser Ereignisse um die Geburt Jesu im Licht des gesamten Neuen Testamentes zu sehen. Warum das Ganze? Diese Frage wird nur knapp beantwortet mit dem Satz: Er wird sein Volk retten, er befreit es von aller Schuld. Und wie gesagt, im Licht des ganzen Evangeliums wissen wir, dass die Befreiung von Schuld nicht allein in der Tatsache der Geburt Jesu liegt, sondern in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Josef hat davon nichts wissen können. Allenfalls hatte er eine Ahnung davon, was Gnade bedeutet. Gnade Gottes. Und ich stelle mir vor, wie Josef gerungen hat, selbst als der Engel mit ihm gesprochen hat, seine Beziehung zu Maria wieder ins Reine zu kriegen. Wenn er davon ausgegangen ist, sie ist mir untreu gewesen, und dass er jetzt seine Gefühlswelt und seine Beziehung zu Maria erstmal wieder auf die Reihe kriegen muss. Auch davon ist ja hier gar nichts beschrieben. Das wird sicherlich nicht auch mit einem Fingerschnipp passiert sein. Gott hat hier dem Josef schon einiges zugemutet. Aber Gott lässt den Josef auch nicht einfach als willenlosen Sklaven mitlaufen. Er übergibt ihm in diesem Chaos weiter Gestaltungsverantwortung. Der Engel sagt zu Josef, du sollst den Jungen Jesus nennen. Gott gibt zwar den Namen vor, aber Josef ist hier derjenige, der die Verantwortung trägt und den Namen übergibt. Also er tritt in der Tat in Erscheinung. Derjenige, der jemandem anderen einen Namen gibt, hat Macht, hat Gestaltungswillen, Freiheit und kann etwas bewirken. Das lässt Gott dem Josef. So lässt er Josef im Chaos der Ereignisse wieder etwas Ordnung zurückgewinnen. Gott redet und Josef gehorcht, genau wie Maria. Nur Josef kann hier jetzt nicht sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es ist ein eher aktiver Gehorsam, den Josef zum Ausdruck bringt. Er holt Maria zu sich, ist aktiv, er kümmert sich um Maria und das Kind. Ein anderes biblisches Ehepaar, bei dem Gott durch ein Kind die Ordnung aufbricht, sind Zacharias und Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer. Und die beiden sind hochbetagt. Die Ankündigung, durch einen Engel noch einmal schwanger zu werden, wird auch sie ganz schön umgehauen haben. Jetzt stelle ich euch mal, euch Senioren, die Frage. Was würdet ihr sagen, wenn euch ein Engel erscheint und sagt so, ihr werdet auch noch mal schwanger? Helmut, Waltraud, Renate, Karl-Heinz, Sabine und Christoph, da würde ich ja vermutlich sagen, jo, genau das habe ich gebraucht. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, da nichts Sehnliches habe ich mir gewünscht. Muss ein bisschen aufpassen, also ich bin auch schon etwas grau auf dem Haupte und bald bin ich selber Senior. Ich würde selber sagen, also das ist jetzt nicht mehr das, was ich brauche, so mit Windeln und Babybrei und Bäuerchen. Also es wäre zumindest eine große Herausforderung. Die erste emotionale Reaktion auf so eine Ankündigung ist, ohne mich, ich bin raus. Mose ist auch berufen worden und sagte, Herr, bei aller Liebe, aber such dir jemand anders für deine Pläne. Nun ist es ja nicht so, dass jedes Mal, wenn Gott spricht, irgendjemand schwanger wird, ne? Allerdings müssen wir damit rechnen, dass wenn Gott handelt und in unser Leben redet, dass er unser Leben vollständig durchrüttelt. Das nächste Mal, als Gott zu Josef spricht, sagt er, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Und Josef stand mitten in der Nacht auf, nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Wie würdest du an so einer Stelle reagieren? Gott, nicht schon wieder. Wir haben uns gerade nach all dem Ärger ein Baugrundstück gekauft. Der Kindergartenplatz für Jesus ist auch endlich frei geworden. Und nun heißt es, ja, nimm das Kind und flieh nach Ägypten. So viel zum Thema Ordnung im Leben. Spätestens hier wird dem Josef die Frage nach verstreuten Socken im Schlafzimmer völlig egal gewesen sein. Und wir sehen, eine Ordnung im Leben ist kein Maß für Gottes Nähe. Gott war jedenfalls ganz nah bei Maria und Josef, als sie als Flüchtlinge das Land verlassen mussten. Gott bewahrt Josef und Maria und er ermöglicht beiden, und das sehen wir später noch, eine Familie trotz aller Turbulenzen zu führen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Josef als 12-jähriger Junge im Tempel ist und die Eltern sich Sorgen machen. Wenn man diese Geschichte erzählt, gerade was die Mutter dann sagt, die fragt nicht, warum hast du das getan? Das ist ja keine Frage, die einen Grund finden will, sondern das ist eher eine rhetorische Frage, sondern da steckt noch hinter, warum hast du mir das angetan? Spätestens da wird deutlich, das ist eine ganz normale Familie. Was tut Gott? Er bricht die Erwartung an die richtige, also richtige in Anführungszeichen, die richtige Reihenfolge von Ereignissen aus. Aber er bricht nicht das gewohnte Konzept von Beziehung auf, wie hier in diesem Fall von Familie und Erde, Ehe. Wenn wir jetzt mal von dieser Problematik des ungewollt Schwangerwerdens wegkommen, es gibt natürlich für jeden von uns persönliche und einzigartige Situationen, in denen Gott in das Leben hineinbricht und alles durcheinander würfelt. Und das kennst du sicher auch zu gut. Und wenn du daran denkst, wirst du vielleicht einmal tief durchatmen müssen, wenn du an deine Situation denkst. Gott greift aber nicht nur individuell und persönlich bei Einzelnen ein. Zumindest fallen mir in unserer jüngeren deutschen Geschichte zwei Ereignisse ein, die ich auch in diese Kategorie setzen würde, wo Gott gehandelt hat. Das ist einmal die deutsche Wiedervereinigung von 1989-90, so in der Kante, und dann die ab 2015 nach Deutschland strömenden Flüchtlinge. Zumindest die Flüchtlinge fordern uns in unserer gewohnten gesellschaftlichen Ordnung ja deutlich heraus. Und als Christen glauben wir ja, dass Gott handelt, auch in unserem persönlichen wie in unserem gesellschaftlichen Leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich kann mich erinnern, dass zu der Wiedervereinigung ein Poster gedruckt worden ist mit dem Brandenburger Tor. Und da stand dann oben ganz fett drüber, nun danket alle Gott. Also da haben Christen das Handeln Gottes durchaus im Rahmen dieser Wiedervereinigung entdeckt und auch zum Ausdruck gebracht. Und wie sieht das im Hinblick auf die jüngere Geschichte aus, die Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind? Bleiben wir bei der ersten Reaktion stehen, die wir von Josef gelernt haben, ohne mich, ich bin raus? Oder sehen wir eine solche Situation, das, was geschieht, als Auftrag Gottes an uns Christen und geben dem Kind unseren Namen? Ricardo und ich, wir haben das versucht. Also jetzt wird das ein bisschen zu weit fühlen, wo Gott unser Leben durcheinander gewürfelt hat. Aber wie einige von euch wissen, haben wir seit Dezember 2015 ein syrisches Kind aufgenommen, was ohne Eltern nach Deutschland gekommen ist. Und selbst wenn das im Entferntesten nicht vergleichbar ist mit dem, was Josef und Maria hier passiert ist, es würfelt schon einiges durcheinander. Niemand, der gesund ist, sehnt sich nach Schmerzen. Aber ich sehne mich nach dem Handeln Gottes in meinem Leben. In einer Familie, in der Gemeinde, in einem Arbeitsplatz, in einer nichtchristlichen Gesellschaft. Wie sieht das mit dir aus? Lässt du dich auf Gottes Handeln in deinem Leben ein? Lässt es zu, dass Gott handelt? Nach 30 Jahren Leben mit Gott sehne ich mich mehr danach, nach der Gegenwart Gottes, als nach Ordnung in den eigenen vier Wänden. Paulus schreibt an die Christen in Galatien, ich will sonst nichts vorweisen als allein das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus und mich mit nichts anderem rühmen, weil er am Kreuz gestorben ist, ist für mich die Welt gekreuzigt und ich bin gekreuzigt für die Welt. Wenn du dich auch nach Gottes Wirken und Gottes Leben in deinem Leben sehnst, dann rechne damit, dass Gott die Welt, die du kennst, umkrempelt, ohne dass du sofort verstehst, warum das alles passiert. Das wusste Josef auch nicht sofort. Aber hoff und vertraue mit Blick gerade auf Josef, auf Gott, dass er auch immer einen Weg findet, dass du dein Leben im Frieden mit Gott in seiner Ordnung gestalten kannst. Und so wünsche ich dir, dass es für dich Weihnachten werden kann und dass Gott, dass Jesus in dein Leben eintreten kann. Gott selbst aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch im Innersten unversehrt, fehlerlos an Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus unser Herr kommt. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird euch auch vollenden. Amen.